Ja, ganz herzlichen Willkommen zu diesem letzten Event heute Abend. Also normalerweise heißt es ja, wir stehen zwischen euch und dem Mittagessen. Heute ist es möglicherweise zwischen euch und der Party oder was auch immer ihr nachher noch vorhabt. Aber umso schöner finde ich es, dass ihr alle jetzt noch hier seid und hergekommen seid. Und zum Vortrag von Adrian Häfliger gekommen seid, It's a Match, Open Source und Schule, eine Liebesgeschichte, also Swipe Right oder so, was auch immer. Und ihr zeigt euch mal euren Swipe Right mit einem schönen Applaus und heißt Adrian herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen, hallo miteinander. Ich würde gerne meinen Vortrag mit einem kleinen Spiel eröffnen und würde daher fragen, ob wir zwei Freiwillige finden, die für ein kurzes Spiel auf die Bühne kommen würden. Mutige voran, sie kommt bitte einfach hoch. Ist schon jemand Zweites auch unterwegs? Hallo, vielen Dank. Nein, nichts Gefährliches, gar nicht, nein. Gut, vielen herzlichen Dank. Wir wollen ein kleines Spiel machen, ein Spiel, das ihr wahrscheinlich von bunten Abenden in Lagern oder von Hochzeiten kennt. Es geht darum, herauszufinden, wie zwei Kandidaten zueinander passen. Unsere beiden heutigen Kandidatinnen, Kandidaten sind einerseits Frau Open Source und Herr Schule. Die beiden Kandidaten sind eher abstrakt. Die Schule und Open Source. Klar, die Schule als solches gibt es nicht. Wir wollen aber davon ausgehen, was für die Schule leitend ist, was als Ziele für die Schule formuliert werden. Auch die zweite Kandidatin, Open Source, die gibt es nicht so einfach oder ist nicht so einfach fassbar. Es ist ein breites, heterogenes Feld. Wir wollen uns für das Spiel an eine sehr allgemeine Bestimmung halten. Open Source ist das, was unter einer entsprechenden Lizenz veröffentlicht wird. Dabei soll aber nicht nur der Code als solcher gemeint sein, sondern auch die Organisationsformen, die Communities, welche diesen Code entwickeln, die Arbeitsweisen und Technologien, welche sie dazu verwenden, die Kultur insgesamt, welche dadurch gebildet wird. Wir werden anhand von fünf Begriffen versuchen herauszufinden, wie gut die beiden zueinander passen. Wahrscheinlich kennt ihr das Spiel. Ihr habt jeweils Ja und Nein. Und ich werde dann Begriffe nennen. Und ihr müsst sagen, wie fest dieser Begriff für euch, also für dich als Open Source, für dich als Schule, ein wichtiger Begriff ist. Ist das Spiel klar? Gut, vielen Dank. Wir beginnen mit dem ersten Begriff. Und zwar ist die Frage, ist für euch Neugierde ein wichtiger Wert? Sehr gut, wir haben zweimal Ja, also eine perfekte Übereinstimmung bis jetzt. Zweiter Punkt, ist für dich Open Source, für dich die Schule, die Verfügbarkeit von Wissen wichtig und zentral? Auch hier, ich glaube, haben wir eine Übereinstimmung. Das bedeutet, dass Wissen zugänglich ist. Ja, ich werde nachher im Detail auf diese Begriffe zu sprechen kommen. Nächstes Begriffspaar, dieses Mal Kollaboration und Partizipation. Sind das für euch wichtige Begriffe? Scheint so zu sein. Souveränität, Schule und Open Source ist Souveränität. Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeit. Ich hatte nicht wirklich einen Plan, was geschehen sollte. was es nicht so sein würde. Dann der letzte Punkt. Ist es wichtig, dass Leistungen honoriert und gemessen anerkannt werden? Super. Vielen Dank. Wir haben also eine... War bei dir, ja? Okay. Wir haben eine perfekte Übereinstimmung. Ihr dürft schon wieder die Bühne verlassen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, damit kommen wir zum ernsteren Teil des Vortrags. Ich werde in der Folge auf die genannten Punkte der Übereinstimmung zwischen den beiden Kandidatinnen, zwischen Open Source und der Schule, näher eingehen. Bevor ich das mache, möchte ich aber anhand von einigen biografischen Angaben begründen, weshalb ich diese Dating-Show so inszeniert habe. Das dient auch gerade dazu, einige Angaben zu meiner Person zu machen. War ja vielleicht ein bisschen unfreundlich bis jetzt der Einstieg. Ich habe mich gar nicht vorgestellt und auch nicht wirklich Hallo gesagt. Das möchte ich jetzt nachholen. Mein Name ist Adrian Häfliger. Ich unterrichte an der Kantonsschule Alpen-G in Luzern seit bald 20 Jahren. Lange Zeit habe ich Philosophie und Mathematik unterrichtet. Seit einigen Jahren unterrichte ich Informatik. In diesen 20 Jahren hat sich der Einsatz von Computern an meiner Schule sehr stark gewandelt. Anfangs gab es für die fast 2000 Schülerinnen und Schüler zwei Computerzimmer. Diese wurden mehrheitlich für den Informatikunterricht verwendet, konnten, wenn sie frei waren, auch für andere Lektionen gebucht werden und zu Randzeiten auch von Schülerinnen und Schülern individuell genutzt werden. Daneben gab es einige Computerarbeitsplätze in der Bibliothek, die ebenfalls genutzt werden konnten. Computer wurden sehr gezielt und punktuell eingesetzt für Recherche, für das Verfassen von Arbeiten oder das Erstellen von Präsentationen. Dann ungefähr ab 2010 hielten Computer Einzug im Klassenzimmer. Zuerst einige Pilotklassen, das wurde dann sukzessiv ausgeweitet. Seit einigen Jahren haben alle Schülerinnen und Schüler eigentlich immer im Unterricht einen Laptop dabei. Die Hauptverwendung ist die elektronische Heftführung über OneNote. Lehrpersonen stellen ihre Unterrichtsmaterialien über OneNote zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler ergänzen diese und machen Notizen. Insgesamt, jetzt auch abgesehen von OneNote, war die Einführung von Computern an der Schule sehr stark auf die Produktpalette von Microsoft ausgelegt. Bei den Geräten, welche die Schülerinnen und Schüler selber mitbringen, besteht zwar die Freiheit in der Wahl des Betriebssystems. Es wird aber vorausgesetzt, dass die Microsoft 365-Produkte, die Office-Produkte auf dem Gerät funktionieren. Seit 2018 ist zudem Microsoft 365 im Einsatz und damit ist die Integration dieser Produktpalette von Microsoft sehr ausgeprägt. Von Beginn weg, also ab so 2010, schien mir diese Fokussierung auf die Produkte eines einzelnen Anbieters und überhaupt der Einsatz von proprietärer Software für eine Schule unpassend. Ich habe immer wieder auf die vielen Probleme hingewiesen, auf die Abhängigkeit, auf den Umstand, dass wir als öffentliche Institution zur Festigung von Monopolen beitragen. Ich habe bemängelt, dass die verwendeten Produkte nicht auf den pädagogischen Einsatz ausgerichtet seien und natürlich auch auf den problematischen Datenschutz oder die problematische Datenschutzsituation hingewiesen. Die Erwähnung dieser Probleme im Kollegium, gegenüber der Schulleitung, auch gegenüber Behörden ist durchaus auf Verständnis gestoßen. Selten, in all diesen Jahren eigentlich wirklich fast nie, hat jemand erwidert, dass er diese Probleme nicht oder dass sie diese Probleme nicht anerkennen würden. Im Gegenteil, aber genützt hat es nicht. Im Gegenteil, die Abhängigkeiten wurden in all diesen Jahren immer stärker. Die mit Abstand häufigste Reaktion, die ich auf das Nennen dieser Probleme gehört habe, war: Du hast schon recht, aber es gibt keine Alternativen. Kurz, das Benennen der Probleme, das Anklagen der Missstände hat nichts bewirkt. Deshalb habe ich beschlossen, dass ein Strategiewechsel notwendig ist. Ich möchte deshalb nicht mehr die Probleme in den Vordergrund stellen, sondern ein positives Narrativ prägen. Deshalb erzähle ich diese Geschichte als eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte zwischen eben der Schule und Open Source. Das Bild, das ich vermitteln möchte, das Bild, das ich hoffe, dass ihr heute Abend mit nach Hause nehmt, vielleicht verbreitet, ist eben das Bild von diesen beiden Kandidatinnen und Kandidaten, die sehr gut zueinander passen, die Herzen in die Luft halten. Wir haben beim einleitenden Dating-Spiel Übereinstimmung in 5 Punkten festgestellt. Ich möchte diese in der Folge etwas detaillierter betrachten. Ich habe schon erwähnt, dass es die Schule als solches nicht gibt, aber dass es dafür einen rechtlichen, einen gesetzlichen Rahmen gibt. Und aus diesem gesetzlichen Rahmen lassen sich meines Erachtens diese Punkte ableiten, die für meine Herleitung hier notwendig sind. Dabei konzentriere ich mich auf das Gymnasium, nicht nur, weil ich diesen Schultypen am besten kenne, sondern auch, weil für diesen Schultypen sehr klar festgelegte Bildungsziele auf Gesetzesebene bestehen. Und zwar gibt es eine Maturitätsverordnung und in dieser Maturitätsverordnung gibt es einen Artikel 5, in welchem die Bildungsziele sehr klar festgehalten und formuliert werden. Zum ersten Punkt der Übereinstimmung zur Neugierde. In besagtem Artikel 5 der Maturitätsverordnung steht, die Schule soll im Hinblick auf ein lebenslanges Lernen notwendigen grundlegenden Kompetenzen vermitteln. Wenn die Schule Inhalte vermittelt, so tut sie dies nicht in erster Linie dieser Inhalte wegen. Diese sind nämlich meistens nur exemplarisch. Es geht vielmehr darum, das Lernen an sich zu lernen, die Freude daran zu entwickeln, Lernen als Selbstzweck zu begreifen, Lernen um des Lernens willen, Verstehen des Verstehens willens. Kurzum, die Schule soll Neugierde wecken und fördern. Diese Neugierde, die ist Ziel und gleichzeitig Voraussetzung für das Lernen. Bereits Sokrates wies auf das Paradoxe dieser Situation hin. Er sagte sinngemäß, man kann weder suchen, was man schon weiß, denn dann bräuchte man ja nicht zu suchen, noch kann man suchen, was man nicht weiß, weil man dann nicht weiß, wonach man suchen soll. Genauso mit der Neugierde. Ohne Neugierde lässt sich nichts Neues lernen, aber auch Neugierde muss gelernt sein. Dieses Paradox oder vielleicht eben nur scheinbare Paradox lässt sich auflösen, wenn Neugierde nicht als Inhalt verstanden, sondern als Grundhaltung verstanden wird. Eine Haltung, die eingeübt und vorgelebt werden muss. Open Source trägt diese Haltung in sich. Der offene Code ist eine Einladung zum Nachschauen, Verstehen, Weiterdenken. Er fordert dazu auf, nicht einfach zu akzeptieren, sondern zu prüfen. Auch wenn natürlich der Einsatz von Open Source Software in den meisten Fällen nicht damit einhergeht, dass der Code auch tatsächlich angeschaut wird. Allein die Möglichkeit, dies zu tun, die offene Einladung, ja die Aufforderung, dies zu tun, könnten einen wichtigen Beitrag leisten, um Neugierde zu wecken und dieser Haltung der Neugierde Ausdruck und Kraft zu verleihen. Zur Neugierde gehört auch das Hinterfragen, das Zweifeln, die Kritik an Autoritäten und Dogmen. Auch dies formuliert das Maturitätsanerkennungsreglement für die Schule. Sie sagt, die Schule soll die geistige Offenheit und die Fähigkeit zum kritischen Denken und selbstständigen Urteilen fördern. Dies ist ein direktes Erbe der Aufklärung, in deren Tradition sich unsere Schule versteht. Immanuel Kant formulierte als Wahlspruch der Aufklärung, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Diese kritische Grundhaltung ist in Open Source Manifest. Und Open Source zeigt auf, was daraus entstehen kann. Die Möglichkeiten, bestehenden Code zu nehmen, zu etwas Eigenem zu machen, birgt ein großes emanzipatorisches Potenzial. Aufklärung in der Praxis mit sichtbaren Resultaten. Also das wäre, wieso ich meine, dass eben die Neugierde eine große Übereinstimmung ist zwischen beiden Kandidaten. Für die Verfügbarkeit von Wissen gilt das meines Erachtens ebenso. Code ist Wissen. In Open-Source-Software ist dieses Wissen im Code manifestiert. Und das im Code manifestierte Wissen ist in Open-Source per Definition zugänglich. Wegen dieser Zugänglichkeit kann der Code weiterverwendet werden. Der Code einer jeder Applikation basiert auf weiterem Code, auf Libraries, Paketen, Programmen. Und jede Applikation kann wiederum Grundlage für Neuentwicklungen werden, weil auch ihr Code offen ist. Es entsteht ein Geflecht voneinander aufbauendem Code, von ineinander gewobenem Wissen. Diese Verfügbarkeit von Wissen ist das Herz und der Geist von Open Source. Die Verfügbarkeit von Wissen ist auch für die Schule zentral. Es gibt zwar immer wieder Diskussionen über eingeschränkte Verfügbarkeit, beispielsweise beim Copyright von Lehrmitteln oder bei Forschungsergebnissen, die nicht frei zugänglich sind. Das sind aber Nischenphänomene, welche nicht davon ablenken sollten, dass die freie Verfügbarkeit von Wissen weitgehend unbestritten ist. Schule besteht darin, dieses verfügbare Wissen zu vermitteln, zugänglich zu machen, zu reflektieren. Die Verfügbarkeit von Wissen ist auch für die Schule Herz und Geist. Die Verfügbarkeit von Wissen ist nicht nur für Open Source oder Bildung konstitutiv, sondern für Kultur insgesamt. In Abgrenzung zur Natur entsteht Kultur dort, wo Wissen über Generationen hinweg weitergegeben, erweitert und verändert wird. In einem sehr grundlegenden Sinn ist die Verfügbarkeit von Wissen somit konstitutiv für das Menschsein selbst. Vor diesem Hintergrund bewegen sich Open Source und Bildung im Einklang. Beide beruhen auf der Idee, dass Wissen geteilt werden muss, um wirksam zu sein. Für die Entwicklung von Open Source hat diese Offenheit des Codes allerdings nicht nur ideellen, sondern ganz praktischen Wert. Wenn viele unabhängige Personen den Code prüfen können, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler entdeckt werden. Given enough eyeballs, all bugs are shallow. Das ist ein Slogan aus der Open Source Entwicklung. Wenn genügend Augenpaare darauf schauen, wird jeder Fehler entdeckt. Die Verfügbarkeit des Codes erhöht die Qualität. Das gilt aber nicht nur für Code, sondern für Wissen insgesamt. Denn niemand ist unfehlbar, Irrtum immer möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit für Fehler nimmt ab, je stärker etwas überprüft worden ist. Je stärker eine Idee der Falsifikation ausgesetzt wird, desto belastbarer wird sie. Wissen ist immer vorläufig. Die beste Theorie, die ist die, die den meisten Überprüfungen standgehalten hat. Diese Haltung epistemischer Bescheidenheit erinnert an das sokratische «Ich weiß, dass ich nichts weiß». Gerade in Zeiten wachsender Wissenschaftsskepsis ist es entscheidend, Wissenschaft nicht als unfehlbar darzustellen, sondern ihren methodischen und selbstkorrigierenden Charakter in den Vordergrund zu stellen. Nicht der Anspruch auf absolute Wahrheit macht die Wissenschaft aus, sondern ihre Bereitschaft, Irrtümer aufzudecken und daraus zu lernen. Hier hat die Schule eine zentrale Aufgabe. Sie muss vermitteln, dass Wissen ein Prozess ist. Nur so kann verhindert werden, dass Fehler in einer wissenschaftlichen Theorie die Diskreditierung der Wissenschaft als solches zur Folge haben. Insofern Open Source Software genau diesen prozesshaften Ansatz verkörpert, leistet ihr Einsatz in der Schule einen wichtigen Beitrag zu einem sinnvollen Verständnis von Wissenschaft. Schaut ihr noch? Ich kann ein bisschen schneller machen oder ich kann so ausführlich bleiben, wie es... Gut. Das ehrt mich. Also wenn ihr noch mögt, fahre ich so weiter. Ich habe auch noch eigentlich genügend Zeit. Okay. Open Source Entwicklung. Es geht ja um diese beiden Begriffe, Partizipation und Kollaboration. Open Source Entwicklungen sind ohne Zusammenarbeit nicht denkbar. Dabei sind Organisationsformen, zum Beispiel komplexe Review-Prozesse, entwickelt worden und Werkzeuge, allen voran Git als Versionssystem. Diese beiden oder solche Prozesse und Werkzeuge sind weit über die Open Source Entwicklung hinaus verbreitet und haben sehr viel Verbreitung gefunden. Auch für Schulen ist Zusammenarbeit in verschiedenen Formen wichtig und die Schule hat den Auftrag, die Kollaborationsfähigkeit zu fördern. Dabei könnten die Prozesse und Werkzeuge aus der Open-Source-Entwicklung auch in der Schule zur Anwendung kommen. Bei der gemeinsamen Unterrichtsplanung, bei der Schulentwicklung oder auch bei Unterrichtsprojekten. Kollaboration ist aber kein Alleinstellungsmerkmal von Open Source. Überall, wo gearbeitet wird oder an vielen Orten, wo gearbeitet wird und sicher überall, wo Software entwickelt wird, ist es ein Projekt, das viele Menschen beinhaltet. Partizipation hingegen ist wirklich in dieser Form ein Alleinstellungsmerkmal von Open Source. Die Möglichkeit, bei Projekten mitzuwirken. Bei vielen, auch bei den größten Open-Source-Projekten, kann grundsätzlich jede und jeder sich beteiligen. Viele Projekte werden erst durch diese breite Beteiligung möglich. Auch in der Schule ist Partizipation sehr wichtig. Auch hier wieder, ich zitiere aus der Maturitätsverordnung, die fordert, dass Schülerinnen und Schüler Verantwortung gegenüber sich selbst, den Mitmenschen, der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt wahrnehmen. Sie sollen in der Gesellschaft mitwirken und die Schule hat die Aufgabe, sie auf diese Mitwirkung in der Gesellschaft vorzubereiten. Es genügt allerdings nicht, dass die Schule die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet, dass sie in der Gesellschaft mitwirken. Die Gesellschaft muss auch so sein, dass diese Mitwirkung überhaupt möglich ist. In einer zunehmend digitalisierten Welt bedeutet das, dass die digitale Infrastruktur so sein muss, dass sie eben Raum für Partizipation lässt. Die Entwicklung, wir haben vorher einen Vortrag von Rahel gehört, zu Plattformen, die reguliert werden müssen. Der Grund, wieso man diese Regulierung fordert, ist, dass eben die Plattformen, die eine zentrale Infrastruktur unserer Gesellschaft sind, dass diese Plattformen eben immer weniger einer demokratischen Kontrolle unterliegen, sondern durch Monopolisten, allein getrieben durch kommerzielle Interessen, betrieben werden. Das heißt, ein immer größerer Teil unserer gesellschaftlichen Infrastruktur unterliegt nicht mehr demokratischen Kontrolle und die Möglichkeit mitzuwirken ist geringer. Die Schule kann also sehr wohl die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten, an der Gesellschaft mitzuwirken. Wenn die Gesellschaft aber diese Mitwirkung nicht zulässt, dann ist das vergebene Mühe. Eine auf Open Source basierende Infrastruktur wäre ein Gegenentwurf dazu. Und indem Schulen Open Source einsetzen und verbreiten, stärken sie diese Strukturen, die die Mitwirkung ermöglichen. So kann die Schule dazu beitragen, dass sich die Gesellschaft, auf die sie die Schülerinnen und Schüler vorbereitet, beziehungsweise auf die sie die Schülerinnen und Schüler zur Mitwirkung vorbereiten, dass die auch so gestaltet sein wird in Zukunft, dass diese Mitwirkung möglich sein wird. Souveränität. Der Begriff der Souveränität, vor allem in Verbindung mit dem Zusatz digital, erlebt eine eigentliche Renaissance. Selbst der Bundesrat hat Ende letzten Jahres eine Definition von digitaler Souveränität vorgelegt. Er versteht darunter die Kontroll- und Handlungsfähigkeit im digitalen Raum, um staatliche Aufgaben erfüllen zu können. Im entsprechenden Bericht wird ausdrücklich festgehalten, dass der Einsatz von Open-Source-Software die digitale Souveränität stärkt und ermöglicht. Offener Code garantiert Kontrolle, die Möglichkeit, ihn anzupassen und weiterzuentwickeln, schafft Handlungsspielräume. Doch Souveränität ist nicht nur ein Thema für den Bundesrat, sie ist auch ein zentrales Anliegen der Schule, und zwar weit über das Digitale hinaus. Souveränität bedeutet Selbstständigkeit, bedeutet Handlungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit. Das sind zentrale, klassische Bildungsziele. Bildung soll Menschen befähigen, ihr Leben eigenständig zu gestalten, Probleme selbstständig zu lösen und sich als selbstwirksam zu erfahren. Aber solche Ziele lassen sich nicht nur predigen, sie müssen vorgelebt werden. Schule kann Selbstwirksamkeit nur vermitteln, wenn Lehrpersonen selbst handlungsfähig ausstrahlen, wenn sie zeigen, dass Probleme lösbar sind und es sogar Freude bereitet, Probleme zu lösen, wenn sie erfahrbar machen, dass es Freude bereitet, Gestaltungsspielräume zu nutzen. Gerade im Umgang mit digitalen Tools in der Schule erleben wir jedoch oft das Gegenteil. Viele Lehrpersonen setzen digitale Werkzeuge mit Unsicherheit oder gar mit Angst ein. Doch wir dürfen nicht vergessen, wir können nicht vermitteln. Genauso wenig, wie wir nicht kommunizieren können. Wenn eine Lehrperson digitale Werkzeuge als etwas Fremdes, Unkontrollierbares erlebt, vermittelt sie statt Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit Angst und Ohnmacht. Open Source steht für eine andere Haltung. Offener Code verspricht die Möglichkeit zur Anpassung, Gestaltbarkeit, Handlungsfähigkeit. Natürlich wird nicht jede Lehrperson Code lesen oder Software selbst weiterentwickeln. Aber die Grundhaltung ist entscheidend. Technik als etwas zu verstehen und auch das auch zu vermitteln, dem wir nicht einfach so ausgeliefert sind, sondern als etwas, das wir bewusst einsetzen und das wir kontrollieren. Der nächste Punkt der Übereinstimmung ist die Anerkennung von Leistung. Hier geht es darum, ich kürze das kurz ein bisschen ab, da geht es darum, seht ihr mich so? Ja. Es geht darum, dass in der Schule die Anerkennung von Leistung ebenfalls ein wichtiger Punkt ist, mal abgesehen davon, wie man diese Leistung dann anerkennt, ob man Noten macht, ob man Skalen macht oder wie auch immer man Feedback gibt, aber es ist irgendwie wichtig, dass man Leistungen anerkennt. Genauso in der Open-Source-Bewegung, in der Open-Source-Software. Und der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass Open Source sehr gute Mittel kennt oder sehr gut verkörpert, einen von mir aus gesehen sehr gesunden Umgang mit Leistung, eine gesunde Form der Meritokratie, also eines Systems, das sehr stark auf Leistung beruht. Es honoriert zwar sehr stark Leistung, die Mitwirkung, die Möglichkeit der Mitwirkung bei Open-Source-Projekten ist allein von der Leistung abhängig. Man kann nur mitmachen, wenn man gute Beiträge liefert, qualitativ gute Beiträge, sorgfältige Beiträge liefert. Das wird auch honoriert, man wird als Mitwirkender eines Projekts genannt. Aber, das meine ich, wieso das eben, so wie das gelebt wird, eher gesund ist. Es ist dann nicht die Leistung des Einzelnen, die da überhöht wird, die allein im Zentrum steht, sondern Schluss und endlich steht dann das Gelingen des Gesamtprojektes im Vordergrund. Die Leistung jeder Einzelnen wird honoriert, aber nur im Zusammenhang dieses Größeren und Ganzen. Ich denke, das ist ein Vorbild, das auch für die Schule leitend sein könnte, wo wir eben uns oft schwer tun, wie gehen wir mit Leistungen um? Leistung erzeugt gleichzeitig auch Druck. Viele Schülerinnen und Schüler erleben diesen Druck heutzutage sehr, sehr negativ und da könnten wir uns als Schule von Open Source vielleicht inspirieren lassen. Dann komme ich schon zum... Nein, das war schon der letzte Begriff. Genau. It's a match. Open Source und die Schule teilen zentrale Ideale und Prinzipien und können voneinander lernen, einander befruchten. Zumindest in der Theorie. Aber wir wissen, Liebe lässt sich letztlich nicht algorithmisch bestimmen. Weder mit einem simplen Spiel, wie wir es heute gespielt haben, noch mit komplexen Dating-Apps. Ein perfekter Match garantiert noch kein Happy End. Wie steht es also um die Liebesbeziehung zwischen beiden Kandidatinnen und Kandidaten wirklich? Ist es, oder woran liegt es auch, dass die Liebesbeziehung offenbar noch nicht so prickelnd ist? Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, oder bevor ich mich dieser Frage zuwende, möchte ich einen Blick auf ein dunkles Kapitel in der Geschichte der beiden werfen. Und zwar geht es um Base for Kids. Wer ist vertraut mit diesem Kapitel? Nicht viele, aber nicht niemand. Base for Kids war ein sehr ambitioniertes Projekt der Stadtberner Schulen. Alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrpersonen wurden mit iPads ausgerüstet und auf diesen iPads lief fast ausschließlich Open Source Software. Das war im Jahr 2019, nach den Sommerferien. Warst du sogar dabei? Bist du Lehrer in Bern? Nein, okay. Das war im Sommer 2019, nach den Sommerferien. Also alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrpersonen kriegen diese neuen Geräte. Und das Projekt ist krachend gescheitert. Es kam zu vielen technischen Pannen. Die Unzufriedenheit bei den Lehrpersonen war riesig. Schon bald gab es sehr viele negative Berichte, auch in der Presse. Nach wenigen Monaten wurde dem Projekt der Stecker gezogen, beziehungsweise die iPads blieben zwar im Unterricht oder bei den Schülerinnen und Schülern, aber sie wurden mit proprietärer Software von Microsoft bespielt. Das Projekt wurde anschließend von einer Aufsichtskommission des Stadtparlaments und von einer externen Beratungsfirma evaluiert. Die Evaluationen identifizierten mehrere Ursachen für das Scheitern. Die personellen Ressourcen und die technischen Kompetenzen bei den zuständigen Stellen waren mangelhaft. Insbesondere hatte man überhaupt keine Erfahrung mit Open Source Software. Es wurde vor dem Rollout wurden keine Tests gemacht. Dies, obwohl es sich bei der Kombination von Software und Hardware, die da verwendet wurde, zu einem großen Teil um eine Neuentwicklung handelte. Die Einführung, also man hat wirklich, ohne das getestet zu haben, ohne dass Lehrpersonen vorgängig damit irgendwas machen konnten, hat man einfach am ersten Tag nach den Sommerferien mit diesem Projekt begonnen. Weiter wird als Punkt genommen oder als Grund für das Scheitern genannt, dass die Einführung nicht durch ein pädagogisches Konzept gestützt und geleitet war und insgesamt, dass die Lehrpersonen zu wenig in das Projekt involviert waren und sich nicht gehört fühlten. Wenn man diese Evaluationsberichte liest, ist das Scheitern nicht überraschend. Im Gegenteil, man kann sich nicht vorstellen, dass das hätte funktionieren können. Aber obwohl keiner dieser Punkte direkt mit Open Source zu tun hat, war und ist der Effekt verheerend. Wer seither Open Source im Zusammenhang mit der Schule nur schon erwähnt, hört als Reaktion, das geht nicht, das haben sie in Bern probiert, krachend gescheitert. Die Beziehung zwischen der Schule und Open Source ist dadurch fast ein bisschen zu einer Romeo und Julia Geschichte geworden. Das Umfeld, geprägt von Vorurteilen, lehnt ihre Beziehung ab. Damit die Geschichte aber nicht das gleiche dramatische Ende wie bei Shakespeare nimmt, wollen wir schauen, was wir aus diesem tragischen Kapitel vielleicht doch lernen können. Denn obwohl die identifizierten Probleme nicht direkt mit Open Source zu tun haben, kann doch viel daraus gelernt werden. Ich erkenne namentlich drei Learnings. Erstens, die Lehrpersonen müssen im Boot sein. Sie müssen frühzeitig involviert werden, sie müssen gehört werden und mitwirken können. Das ist ja ganz im Sinn von Open Source. Zweitens, die Umstellung auf Open Source darf nicht in einem einzelnen Schritt passieren, sondern soll in möglichst vielen kleinen Schritten geschehen. Sämtliche Schülerinnen und Schüler und alle Lehrpersonen der ganzen Stadt Bern von einem Tag auf den anderen mit einer neuen Lösung auszurüsten, ist so ziemlich das Gegenteil davon. Drittens darf es nicht allein als Technologieprojekt, schon gar nicht allein als Infrastrukturprojekt verstanden und vermittelt werden. Open Source ist in erster Linie eine Haltung. Ohne eine entsprechende Haltung bei allen Beteiligten des Projektes, allen vorhandenen Lehrpersonen, wird auch der nächste Versuch scheitern. Gleichzeitig ist diese Haltung eine positiv selbst- und verantwortungsbewusste Haltung gegenüber Technologie, welche den Einsatz von Open Source an Schulen so wertvoll macht. Also, die Lehrpersonen müssen mit ins Boot geholt werden, es soll in kleinen Schritten passieren und es geht ganz wichtig darum, dass man Haltungen gleichzeitig oder besser noch vorgängig einübt und an diesen Haltungen arbeitet. Ich möchte meinen Vortrag schließen mit einigen konkreten Ansätzen, Vorschlägen, wie das vonstatten gehen könnte. Die Entwicklung einer Open-Source-Haltung oder einer Haltung, die eben den Einsatz von Open-Source-Technologie begünstigt, kann beginnen, weit bevor mit der Umstellung auf Open-Source begonnen wird. Ein einfaches Beispiel. Der Beamer im Schulzimmer funktioniert nicht. Wie reagiert die Lehrperson? Sehr häufig flucht sie, sie ärgert sich, ruft nach der Hauswartin oder dem technischen Support-Team. Das ist nachvollziehbar. Die Lehrperson hat die Unterrichtslektion straff vorbereitet. Sie möchte den Schülerinnen und Schülern wichtige Inhalte vermitteln. Der Beamer ist nur ein Mittel zum Zweck und wenn er nicht funktioniert, ist er nur ein Ärgernis. Aber wie ich vorher schon erwähnt und ausgeführt habe, eine Lehrperson kann nicht vermitteln. In diesem Moment kann sie zwar ihren Stoff nicht vermitteln, aber sie vermittelt etwas anderes. Sie vermittelt eine von Ohnmacht geprägte Einstellung gegenüber der Technologie. Ein erster Schritt zur Entwicklung einer Open-Source-Haltung besteht im Bewusstwerden, dass technologische Hilfsmittel, sei es ein Beamer oder ein Computer, nie nur Mittel zum Zweck sein dürfen. Eine alternative Reaktion auf das Ausfallen des Beamers könnte dann sein: Interessant, der Beamer funktioniert nicht. Woran könnte das liegen? Können wir vielleicht gemeinsam irgendwie das beheben? Ebenso wichtig für die Vorbereitung, für die Vorbereitung der Einführung von Open Source Software ist es die Fixierung auf integrierte Einheitslösungen, wie es namentlich M365 ist, zu hinterfragen. Wenn ich alternative Tools erwähne im Kollegium an meiner Schule, so wird mir sehr oft entgegnet, dass es nicht nochmals eine weitere Lösung, eine weitere Plattform sein dürfe. Oftmals wird das damit begründet, dass die Schülerinnen und Schüler sonst überfordert seien. Beim Einsatz von Open Source Software wird es aber keine solche einheitliche Lösung geben. Und jetzt ging es darum, das nicht als Defizit zu verstehen, sondern die Lösung, die Idee von Einheitslösungen insgesamt zu hinterfragen, beziehungsweise die Vorteile vom Gegenteil, von modularen Lösungen in den Vordergrund zu stellen. Diese nämlich schaffen keine neuen Abhängigkeiten, bieten Flexibilität und ermöglichen, dass die besten Tools für jede Aufgabe eingesetzt werden. Dabei muss auch betont werden, dass die Schülerinnen und Schüler erstens sehr gut damit zurechtkommen, wenn sie verschiedene Tools nutzen müssen. Das machen sie die ganze Zeit. Das sind wahrscheinlich eher die Lehrpersonen, die vielleicht damit Mühe haben. Und wenn sie nicht damit zurechtkommen, dass es eine wichtige Funktion der Schule wäre, sie darauf vorzubereiten, dass sie eben verschiedene Tools einsetzen. Für die schrittweise Einführung ist es ebenfalls hilfreich, wenn die neuen Tools gut in die bestehende Infrastruktur integriert werden können. Alles, was rein über den Browser läuft beispielsweise, ist aus diesem Grund zu bevorzugen. Ein weiterer Ansatz ist es, Open-Source-Lösungen, welche bereits im Einsatz sind, als solche zu thematisieren. Ein guter Ansatz könnte Wikipedia sein. Es ist erprobt, bekannt, beliebt. Es ist aber auch ein Musterbeispiel für ein Open-Source-Projekt. Nicht nur die verwendete Technologie ist Open-Source, sondern auch die Prozesse zur Erstellung von Inhalten werden nach Open-Source-Prinzipien geleitet. Das ist vielen nicht bekannt. Das zu thematisieren könnte sehr praktisch dazu führen, eben die Haltungen hinter Open-Source, für Open-Source zu verbreiten. Ich habe vorher gerade per Zufall am Stand von Wikimedia da in der Chathalle mit der Leiterin von Wikimedia gesprochen und tatsächlich bietet Wikimedia sogar solche Angebote für Schulen an. Also das ist ein sehr konkreter Ansatz. Man kann dann mit den Schülerinnen und Schülern nicht nur thematisieren, wie Inhalte auf Wikipedia zustande kommen, sondern kann das sogar praktisch erfahren. Wenn dann diese Haltungen etabliert sind, dann kann Schritt für Schritt Software eingeführt werden, welche eingesetzte proprietäre Lösungen zuerst vielleicht ergänzen und längerfristig dann sogar ablösen. Als gutes Beispiel nenne ich hier, vielen Dank, als gutes Beispiel möchte ich Moodle nennen. Moodle ist eine sehr weit verbreitete Open Source Plattform und ich bin daran beteiligt, dass wir das in Luzern einführen. Wir haben eine Instanz, technologisch ist das alles, funktioniert das, aber es ist wirklich extrem harzig, Lehrpersonen davon zu überzeugen, auf Moodle vielleicht umzusteigen oder zumindest mal Erfahrungen mit Moodle zu sammeln. Und dann auch da, was ich mir da zu Herzen nehme, ist eben wirklich mit diesen positiven Aspekten dahinter zu gehen. Jetzt im Zusammenhang mit Moodle ging es darum, den Lehrpersonen zu vermitteln, dass sie ihre Selbstwirksamkeit, ihre Handlungsfähigkeit, ihren Handlungsspielraum durch Moodle vergrößern können. Open Source und Schule, it's a match in der Theorie. Es liegt an uns, an Lehrpersonen, an Schulleitungen, an Schulbehörden, dass daraus eine schöne Liebesbeziehung wird. Aber ich bin überzeugt, die Schritte, die unternommen werden, damit dies möglich wird, die Schritte, die ich jetzt ein bisschen angetönt habe, diese Schritte, die führen dazu, dass die Schule auch sonst eine bessere Schule wird. In diesem Sinn, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn ich noch Fragen beantworten kann.
Ja, ganz herzlichen Dank, Adrian, für diesen tollen Vortrag, der uns Mut gemacht hat. Wer Fragen hat, da hinten hat es ein Saalmikrofon. nicht alle auf einmal. Und in der Zwischenzeit vielleicht so eine erste kurze Frage an dich, Adrian. Du hast jetzt gerade am Schluss Moodle erwähnt und da gibt es ja viele Lehrpersonen, die dann eben auch Open Learning Resources erstellen und die man dann teilen könnte und wo man dann eben auch also explizit noch Erfahrungen sammeln könnte. Wäre das auch etwas, was da in dieses Konzept noch stärken könnte?
Ja, unbedingt. Ich glaube, die Möglichkeit eben wirklich Inhalte selbst zu erstellen, auch komplexere Inhalte, die man dann auch teilen kann, das ist sehr attraktiv. Allerdings muss man da aufpassen, wir hatten zuerst den Ansatz, dass wir Moodle über diesen Weg versucht haben einzuführen. Wir haben, es gab Ressourcen, die zur Verfügung gestellt wurden, dass einzelne Lehrpersonen solche Inhalte erstellten. Das hat dazu geführt, dass einige wenige solche relativ komplexen Inhalte erstellt wurden, hat aber nicht dazu geführt, dass irgendwie die Berührungsangst aller anderen Lehrpersonen da kleiner geworden wäre. Deshalb, ich glaube, also mein neuer Ansatz, den ich jetzt mache, ist auch hier einer mit kleineren Schritten. Aber also ich würde dem nicht widersprechen, aber Lehrpersonen, wenn sie eben die Inhalte dann kriegen, dann sind sie wieder in einer passiven Rolle und es ging eben mehr darum, sie in eine aktivere Rolle zu bringen.
Danke vielmals. Gerne erste Saalfrage.
Ja, also danke vielmals. Ich bin sehr inspiriert und ja, das war sehr inspirierend. Ja, eigentlich vielleicht wurde meine erste Frage schon beantwortet. Also, weil ich wollte fragen, ob diese Narrativ, diese Erzählung, die du entwickelt hast mit der Liebegeschichte und so, ob das wirkt auch, ob du das umsetzen könntest an deiner Schule, ob du die Schulleitung an Bord hast, die andere Lehrpersonen auch. Das wollte ich fragen. Wie ist der Stand der Dinge diesbezüglich an deiner Schule? Das wollte ich fragen, aber dann habe ich auch noch eine Bemerkung. Also ich forsche zu Digitalisierung in der Schweiz und leider muss ich schlechte News mitbringen, dass es wirklich, also wir haben Daten gesammelt in der ganzen Schweiz und wir haben wirklich festgelegt, also es gibt fast keine Schule oder ganz wenige, die mit Open Software arbeiten. Und auch wir haben auch qualitative Interviews mit Schulleitenden, Lehrpersonen, SchülerInnen. Und das wurde gar nicht als Thema anerkannt, also das von proprietärer Software. Und also es wurde gar nicht thematisiert. Oder nur ein bisschen, dass man muss in Einklang steht mit dem Datenschutz oder so, nur so ein bisschen. Aber es wurde nie als Hauptthema dargestellt, oder? Da bin ich dann schon ein bisschen, da gibt es noch so viel Arbeit zu tun.
Genau, also vielen Dank. Also im Moment ist wirklich die Situation so, überall. Und du fragst, ob es gelingt, irgendwie diese positive Geschichte zu erzählen. Bisher, nein, es, also... Aber die kennen mich halt und ich war immer schon so eher sehr euphorisch und ich glaube, die meinen, das sei jetzt wieder eine so euphorische Idee von mir, glaube ich so. Aber vielleicht gelingt es besser an Schulen, wo die Lehrpersonen mich noch nicht kennen.
Okay, eine kurze letzte Frage noch, glaube ich, aus dem Publikum.
Danke für die schöne Welt von der Open Source zu erwähnen. Aber was besorgt mich, ist der grauenhafte Welt von Microsoft. Und in direkter Verbindung mit der letzten Frage, dass viele Schulen nutzen Microsoft dort. Ist es Ihnen bekannt, Eltern, die haben Datenauskunft begehren, von Microsoft verlangt, von minderjährigen Kindern? Und falls ja, was ist darauf resultiert? Im Herbst war eine Klage in Österreich, die hat funktioniert. Und in der Schweiz würde es mich sehr interessieren. Und falls es ist noch nicht der Fall, ich stehe zur Verfügung und hätte gerne Hilfe von euch im Raum.
Danke.
Danke vielmals. Das ist jetzt weniger eine Frage, sondern eher eine Bitte, Aufforderung. Ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, was wir international zusammenarbeiten sollten, Erfahrungen austauschen sollten. Da wir jetzt gerade am Schluss sind, es gibt nachher noch die Möglichkeit, ich nehme an, Adrian ist noch ein paar Minuten da. Bitte? Ja, wir können ja nachher noch da.
Ich habe keine sehr gute Antwort.
Und bis 23.30 Uhr gibt es noch die Bar, aber ja, drüben. Adrian, falls du doch noch eine gute Antwort hast.
Was ich vorher ein bisschen erwähnt habe mit diesem positiven Narrativ, ich glaube, es braucht beide Ansätze und ich glaube, über den Datenschutz kann man vielleicht tatsächlich etwas erreichen. Ich habe mich jetzt für diesen anderen Weg entschieden. Also ich glaube, man kann sehr wohl beide und vielleicht befruchten sich die auch. Aber ich glaube, nur auf das Negative hinzuweisen, das schafft nur Ohnmacht, weil dieser, also das ist den Menschen schon bekannt, dass es problematisch ist, aber sie sehen keine Alternativen. Und ich glaube, man muss unbedingt beides machen. Und ich sehe hier meine Aufgabe. Aber ich würde sehr unterstützen, wenn jemand einen ähnlichen Gerichtsfall wagen würde wie der in Österreich, weil das würde schon einiges bewegen und würde dann auch den Raum eröffnen für Open Source.
Ich denke, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Nochmal einen ganz herzlichen Applaus für Adrian und